Deutschlandfunk Interview.
Derzeit dominiert eindeutig das Coronavirus die politischen und gesellschaftlichen Gespräche. Da können andere Themen etwas aus dem Blick geraten. Zum Beispiel die Lage in Idlib im Nordwesten Syriens. Die Provinz gilt als letzte Hochburg von Rebellen im syrischen Bürgerkrieg. Russland und die Türkei haben sich auf eine Waffenruhe geeinigt. Am Wochenende sollen gemeinsame Patrouillen in der Region beginnen. Für die Menschen in Idlib ist das Leben aber seit Monaten ein täglicher Kampf ums Überleben, während der Syrienkrieg insgesamt jetzt in sein 10. Jahr geht. Die Situation dort beobachtet zum Beispiel die Hilfsorganisation World Vision mit deren Koordinatorin für Projekte in Syrien. Mariana von Zahn können wir jetzt sprechen. Sie ist am Telefon. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Frau von Zahn, Sie sitzen ja, das müssen wir an der Stelle erklären, nicht in Syrien, sondern in Amman in Jordanien. Sie haben aber Kontaktpersonen in Idlib. Was erzählen Sie ihnen über das tägliche Leben dort derzeit?
Genau, wie Sie schon gesagt haben, wir haben zwar selbst Mitarbeiter in Syrien, aber implementieren unsere Projekte eben hauptsächlich durch lokale Partner. In den letzten Monaten haben sie uns berichtet, dass die Situation sehr, sehr, sehr dramatisch war. Insbesondere seit Dezember letzten Jahres, wo eben diese Militäroffensive gegen Idlib wieder gestartet ist. Wir haben fast täglich Luftangriffe gesehen, die eben leider auch vermehrt zivile Infrastrukturen zerstört haben, also insbesondere eben Schulen und Krankenhäuser. Zum Beispiel im Februar wurden allein an einem Tag über 10 Schulen und Krankenhäuser in Idlib-Stadt selbst zerstört. Es leben halt insgesamt in Idlib ungefähr 3 Millionen Menschen, wobei Großteil dieser Menschen ursprünglich gar nicht von Idlib ist, sondern eben schon aus anderen Regionen von Syrien dorthin geflohen sind. Von diesen 3 Millionen Menschen sind eben seit Dezember über 1 Million oder fast 1 Million auf der Flucht. Sie wissen zum Teil eben auch gar nicht mehr, wo sie überhaupt hinfliehen sollen. Viele sind, wie ich schon gesagt habe, schon aus unterschiedlichen Gegenden Syriens geflohen. Sie sind teilweise schon über 10-mal geflohen und aktuell hat sich die Situation ein bisschen beruhigt. Die Luftangriffe sind, sagen wir mal, ungefähr auf die Hälfte zurückgegangen. Aber nichtsdestotrotz haben die Menschen Angst, wieder in ihre Häuser, in ihre Städte zurückzukehren, weil sie diesem Waffenstillstand eben nicht wirklich trauen.
Lassen Sie uns über den Waffenstillstand gleich nochmal sprechen. Sagen Sie vielleicht nochmal plastisch, wie sieht das durchschnittliche tägliche Leben in Idlib derzeit aus, wenn man davon überhaupt sprechen kann?
Naja, ein Teil davon ist natürlich schon auch, wie soll ich sagen, für die Menschen ist eine gewisse Normalität eingetreten. Ich meine, sobald sozusagen die Luftangriffe aufhören, versuchen sie schon ihrem täglichen normalen Leben nachzugehen, aber das tägliche Leben ist halt stark dominiert von diesen Luftangriffen. Von daher, wie soll ich sagen, sie sind sehr angespannt es ist schwierig.
Woran fehlt es denn am meisten derzeit?
Woran fehlt es am meisten? Also die größten Bedürfnisse sind rund um Unterkünfte. Die Menschen leben größtenteils in Camps. Das sind teilweise improvisierte Camps, weil die Hilfsorganisationen eben auch nicht hinterherkommen, diese Camps zu koordinieren. Während es im Winter eben besonders dramatisch auch war, weil die Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt waren. Das heißt, es sind auch viele Menschen schlichtweg erfroren. Auch das ist jetzt ein kleines bisschen besser geworden. Es wird natürlich auch in Syrien wärmer. Allerdings fängt jetzt die Regenzeit natürlich auch verstärkt an. Das heißt, wir sehen eben leider wieder, wie auch in den vergangenen Jahren, dass diese Camps überflutet sind. Das heißt, die Menschen, die sowieso schon nur wirklich mit dem, was sie am Leib hatten, geflohen sind, verlieren eben jetzt schon wieder alles.
Sie hatten ja auch erwähnt, darüber haben wir auch natürlich immer wieder berichtet, dass ja auch Krankenhäuser bombardiert worden sind. Ja. Wie viel medizinische Versorgung ist derzeit überhaupt vorhanden?
Also sie ist teilweise schon vorhanden. Auch wir als World Vision unterstützen mehrere Krankenhäuser und sogenannte mobile Gesundheitszentren. Das kann man sich vorstellen wie so eine Art Ambulanz, die quasi dann auch vor allem eben in diese Camps fährt oder eben in Gegenden, die ansonsten schwer zugänglich sind und leisten dort medizinische Unterstützung. Aber ja, es herrscht ein großer Mangel an Medikamenten, an qualifiziertem Personal. Und Sie haben gerade schon Corona erwähnt. Aktuell gibt es noch keine bestätigten Fälle in Syrien. Aber die Weltgesundheitsorganisation schätzt Syrien als hohes Risiko ein.
Definitiv. Was würde das für Idlib bedeuten, wenn Corona dort ankäme?
Das wäre eine absolut große Katastrophe, weil eben das organisierte Gesundheitssystem als solches zusammengebrochen ist. Es wird eben aktuell eigentlich hauptsächlich von NGOs, also von lokalen als auch internationalen, geleitet. Aber es wäre nicht nur unbedingt dieser Virus als solcher, der quasi zu Todesfällen oder zu vermehrten Todesfällen führen würde. Es wäre auch die Panik um diesen Virus. Menschen würden sich eben nicht mehr in die Krankenhäuser getrauen, weil diese Krankenhäuser natürlich schlichtweg nicht genug Unterstützung leisten können. Sie würden sich nicht mehr zu Essensverteilungen getrauen, weil das natürlich eine große Ansammlung von Menschen ist. Und es wären dann eher so diese sekundären Gründe, die das noch schlimmer machen würden.
Ist medizinischer Nachschub oder Nachschub überhaupt von Mitteln, Lebensmitteln und so weiter, von Sachen des täglichen Lebens, ist das derzeit möglich in Idlib?
Ja, es ist möglich. Es gibt ja aktuell diese zwei Grenzübergänge, Bab al-Hawa und Bab al-Salam, über die quasi Hilfsgüter nach Nordwestsyrien gelangen. Ein Grenzübergang ist quasi oben im Norden zwischen Syrien und Türkei und der andere ist im Westen und geht quasi auch direkt nach Idlib rein. Das sind quasi UN-kontrollierte Grenzübergänge, die aktuell noch bis ungefähr Juni, Juli definitiv offen sind. Das läuft quasi unter dieser UN-Resolution. Die große Frage ist natürlich für uns als Hilfsorganisation auch, was passiert, wenn diese UN-Resolution nicht erneuert wird. Das wäre dann durchaus sehr schwierig.
Und dann sind wir ja auch bei der politischen Ebene. Über die Waffenruhe haben wir gerade kurz gesprochen. Das heißt, die UN-Resolution, wenn die ausläuft oder wenn die Waffenruhe brüchig werden sollte, beginnt das Ganze in Idlib dann von vorne, beziehungsweise wird es dann schnell wieder schlimmer?
Davon ist auszugehen. Also wir haben im Prinzip jedes Mal, wenn es eine Waffenruhe gab, wenn diese Waffenruhe dann wieder nicht eingehalten wurde, die folgende Militäroffensive war jedes Mal wieder stärker, jedes Mal wieder schlimmer. Das heißt, auch wenn diese Waffenruhe wieder nicht eingehalten wird, gehen wir davon aus, dass die Offensive sogar noch stärker wird als zuvor.
Ja. Wer ist dafür hauptverantwortlich?
Alle, die dort aktuell kämpfen. Das sind natürlich auf der einen Seite sind das die syrische Armee mit ihren Alliierten, also quasi zusammen mit Iran und Russland. Aber es sind natürlich auch auf der anderen Seite die Gruppierungen innerhalb von Idlib, die zum Teil eben auch von der Türkei unterstützt werden. Keine der Konfliktparteien hält sich wirklich an internationales humanitäres Recht. Von daher, man kann schon fast sagen, die Kriegsverbrechen, die in Syrien geschehen, passieren, werden von allen Seiten verübt.
Vielleicht noch ganz kurz, wir haben noch 30 Sekunden. Was kann den Menschen in Idlib langfristig helfen?
Frieden, um ganz ehrlich zu sein. Das ist das, was die Menschen brauchen. Sie brauchen Sicherheit, sie brauchen einfach eine langfristige Perspektive.